Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Ich glaube, ich würde keinen einzigen Tag zurückgeben wollen von der Zeit, die ich in Aachen verbracht habe. Als wir gestartet haben, da habe ich gedacht, ich bin die Einzige, die denkt, man müsste da mal ein bisschen innovativer sein im Gesundheitswesen. Und dann gab es eine erste Community, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das sind die sogenannten Standardisierer im Bereich der Industrie.
Hi und herzlich willkommen zu Vitamin E. Mein Name ist Saskia Schlesinger. In diesem Podcast möchten wir gerne auch verstärkt Köpfe aus dem E-Health-Bereich vorstellen. Menschen, die Szene prägen. Heute spreche ich mit einer Frau, die man durchaus als weibliche Vorreiterin im Digital-Health-Bereich in Deutschland bezeichnen kann. Sie ist studierte Medizinerin, aber damit nicht genug. Vorher hat sie auch noch ein Studium der Biomedizin und physikalischen Technik absolviert. Also Medizin und Technik miteinander vereint. Heute ist sie in der Forschung tätig, lehrt als Professorin an der Hochschule Niederrhein und seit einigen Jahren auch an der Charité, genauer gesagt am Berlin Institute of Health. Ich nenne jetzt noch ein paar Schlagworte zu ihr und ihrem Fachgebiet: medizinische Informatik, IT-Standards im Gesundheitswesen, Interoperabilität, E-Rezept, elektronische Gesundheitsakte und das Bundesverdienstkreuz. Für die, die es jetzt noch nicht erraten haben, löse ich jetzt mal auf, mit wem ich spreche. Hallo, Professor Sylvia Thun.
Ja, hallo.
Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Wir haben ja als ZTG schon seit vielen Jahren Kontakt miteinander. Nicht zuletzt über den Deutschen Interoperabilitätstag, den wir gemeinsam organisieren. Nun soll es aber heute nicht um die Veranstaltung gehen, sondern vielmehr um Menschen, die Szene prägen. Konkret um Sie. Fangen wir mit einer ganz grundlegenden Frage an. Warum E-Health? Was war es, was Sie ursprünglich fasziniert hat und noch immer begeistert?
Ja, mich begeistert vor allen Dingen die Technik. Deswegen habe ich ja auch angefangen mit der Biomedizintechnik. Dort habe ich dann den Abschluss als Ingenieurin bekommen und hatte dann in der, damals nannte man das noch Diplomarbeit, die Möglichkeit, hier das MRT an der RWTH Aachen zu programmieren und zu verbessern, also Sequenzen zu verbessern. Und kam ich dann näher in den Bereich der Medizin und lernte Mediziner kennen, die also mit leuchtenden Augen hier geforscht haben und vor allen Dingen auch die Technologie weiterentwickeln wollten. Und dann wurde ich tatsächlich dazu aufgefordert, doch mich auch hier zu bewerben, um einen Medizinstudienplatz an der RWTH Aachen, weil es gibt die sogenannte Zweitstudienregel. Das heißt, dass die Universitäten sich Studenten aussuchen dürfen oder Absolventen aussuchen dürfen, die schon ein fertiges Studium haben und dann darauf noch Medizin studieren. Und so wurde ich genommen. Und so nahm das seinen Lauf. Und ich habe natürlich auch gerne gelernt und natürlich auch noch viel lieber studiert. Und dementsprechend war das mein Lebensweg, den ich keinen Tag bereue ich diese Entscheidung. Ja.
Jetzt ist ein Medizinstudium ja für sich ja schon ein großes Projekt. Mal ganz salopp gefragt, warum haben Sie sich das angetan, beziehungsweise woher haben Sie die Motivation dafür genommen?
Ich würde es eher umgekehrt sehen. Was hatte ich für ein großes Glück, diese Möglichkeit zu haben und so viele großartige Menschen zu treffen, die mir viel beigebracht haben einerseits und andererseits auch die Perspektive erweitert haben. Also das heißt, ich habe da nicht nur in der Technologie gedacht, sondern immer auch die Patienten vor mir gesehen, für die die Technologie eigentlich gemacht wird. Und so kam ich dann auch zur Digitalisierung. Relativ schnell kommt man natürlich weg von, ich sag mal, von der Hardware, von den Großgeräten hin zu der Software und zu der Programmierung in dem Bereich. Und da habe ich gesehen, dass einfach noch unglaublich viel zu tun ist im Gesundheitswesen und die Radiologen hier Vorreiter waren. Und in dem Bereich hätte ich mich auch gerne dann weitergebildet. Aber ich habe gesehen, dass es doch die anderen Bereiche eher sind, die vor allen Dingen die Onkologie hier, die hier extrem viel Technologie noch nötig hatten. Und ich dachte, in 2, 3 Jahren haben wir das geschafft in Deutschland. Wir haben eine Patientenakte, wir haben natürlich alles digital und können natürlich auch, ich sag mal, heute sagt man KI dazu, das gab es damals auch schon, Korrelationen eben in Daten sehen und Muster in Daten sehen. Das hat jetzt doch 20 Jahre gedauert und nicht 3 Jahre. Und jetzt bin ich froh, dass ich diese Zeit erleben darf. Also es ist großartig, was jetzt passiert.
Würden Sie es heute noch mal genauso machen oder sind die Voraussetzungen für heutige Studierende, die jetzt genau auch in diesen Bereich möchten, ganz anders?
Das ist eine ganz schöne Frage. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich würde keinen einzigen Tag zurückgeben wollen von der Zeit, die ich in Aachen verbracht habe und studiert habe. Dort ist es, es war auch so, dass ich eine Familie habe, also 2 Kinder bekommen habe während des Medizinstudiums, kein einziges Semester länger verbracht habe wegen der Kinder. Das war auch wunderbar. Das ging ohne Probleme, weil man einfach die Betreuung über das Studentenwerk auch gewährleistet hatte und natürlich viel mehr Zeit für Kinder hat, wenn man studiert, als wenn man natürlich arbeiten muss oder als Ärztin sogar in diesem, ich sag mal, Gesundheitsbetrieb arbeitet. Und das sind ja dann doch keine 40 Stunden, sondern 50, 60. Das war eine wunderschöne Zeit. Jetzt sind sie groß, studieren selber Medizin und künstliche Intelligenz. Ja. Und ich bin da erstmal sehr, sehr stolz auf die Kinder, dass man auch selber halt Vorbild war und aber auch selber Vorbild als Frau ist, dass man auch durchaus als Wissenschaftlerin und in einer Führungsposition durchaus Kinder haben kann und gut großziehen kann.
Jetzt sind Sie sehr vernetzt, auch nah am Nachwuchs, den Studierenden dran und kennen die IHF-Szene sehr gut. Was hat sich getan seit Ihrem Start in diesem Bereich?
Ja, genau. Als wir gestartet haben, da habe ich gedacht, ich bin die Einzige, die denkt, man müsste da mal ein bisschen innovativer sein im Gesundheitswesen. Und dann gab es eine erste Community, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das sind die sogenannten Standardisierer im Bereich der Industrie. Da gab es das IHE, Integrating the Healthcare Enterprise. Diese Community, die weltweit agiert. Und auch die HL7-Community, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, weil da genau die Expertise aus Medizin, Informatik und Technologie zusammenkommt. Und meines Erachtens gehört das auch zusammen. Also eins alleine kann eigentlich gar nicht mehr existieren. Und so sind Communities aufgebaut worden. Wir wurden immer mehr. Heute kann man sie gar nicht mehr zählen. In Berlin, wo ich jetzt auch gerade bin, gibt es tagtäglich neue E-Health-Kongresse. Und Tausende von Menschen, die darüber reden, was wir zu tun haben. Leider reden viele viel zu viel und tun zu wenig. Und jetzt ist aber die Zeit des Tuns angekommen und des Machens, weil wir jetzt aufgrund der Standards, die es auch gibt, endlich Dinge umsetzen können. Daneben ist mir natürlich auch aufgefallen, dass das ein recht männerdominiertes Feld ist, was einfach so ist in der Technik und in der IT und dass diesem Feld aber durchaus, dass auch sehr viel um Kooperation geht, um Zusammenarbeit, auch viele, viele gute Expertinnen, gute Täten. Und so habe ich auch das Netzwerk She Health gegründet mit über 1000 Mitgliedern derzeit, sodass auch die Frauen sich, ja, wie soll ich sagen, vernetzen können und ein Zuhause haben in dem Bereich.
Sie sprechen es an, die Initiative She Health, die Sie gemeinsam mit Christiane Groß, der Vorsitzenden des Ärztinnenbundes, gegründet haben. Was bedeutet für Sie Gleichberechtigung in der Arbeitswelt und insbesondere im Gesundheitswesen?
Ja, Gleichberechtigung, was bedeutet das? Dass man natürlich das gleiche Geld verdient, dass man auf die gleichen Positionen kommt, bei gleicher Qualifikation. Dass aber auch hier nochmal nachjustiert wird, weil in den Positionen im Moment in dem Bereich Digital Health haben wir in der Führungsriege fast nur Männer. Und da muss man dann auch über Quoten doch nochmal ein bisschen justieren, was aber auch passiert gerade. Und sowas ist Gleichberechtigung. Gleichberechtigung heißt aber auch, dass ich Vorbilder habe, dass ich weiß, als junge Frau oder junge Schülerin, ah, da gibt es den Bereich der Ingenieurwissenschaften oder der Technikmedizin, vielleicht kann man es auch mal so benennen, der mich interessieren könnte und wo ich auch eine ganz tolle Berufsperspektive habe. Und das ist Gleichberechtigung. Und das wollen wir auch leben und zeigen und auch die Wissenschaft hier nochmal stärken, sodass junge Wissenschaftlerinnen gefördert werden. Wir haben so ein klinischen Scientist-Programm, wo junge Wissenschaftlerinnen auch einen Teil ihrer Facharztweiterbildung zum Beispiel in dem Bereich Forschung und Technik machen können, das aber auch vereinbaren können, zum Beispiel mit dem Kinderwunsch oder auch dem der Familie dann, wenn man zum Beispiel die Eltern pflegt, auch die Männer natürlich, ne? Genau, und da muss noch viel getan werden in Deutschland. Wir sind da sehr rückschrittig unterwegs. Andere Länder wie Spanien, Italien und auch natürlich die Nordic Countries, ja, die zeigen uns, wie es geht. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr darüber reden, weil es, glaube ich, auch Digital Health selber gut tun würde, wenn hier mehr Frauen in der Führungsposition wären.
Was macht die Initiative SheHealth genau?
Ja, das ist erstmal ein Netzwerk, ein lockeres Netzwerk von Menschen, die sich treffen. Wir treffen uns auf der GMDS, das ist die Fachtagung der Medizininformatik, Biometrie, Epidemiologie und Medizin und Bioinformatik, genau. Und Biometrie, und dort treffen wir uns, da versuchen wir eben die Wissenschaftlerinnen zu vernetzen. Dann werden wir auf der DEMEA wieder auftreten. Das ist die Messe hier in Berlin. Und dort haben wir immer ein Thema, pro Jahr ein Thema. Das ist gar nicht schwer, die zu finden. Letztes Jahr ging es zum Beispiel um Führung. Davor ging es um Frauen auf der Bühne, dass man sich vielleicht gar nicht traut, als Frau vor so vielen Menschen zu sprechen. Dann ging es um junge Wissenschaftlerinnen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau, das sind die Themen, die ich ja fast eher hobbymäßig nebenher noch mache. Die sind wichtig. Aber und natürlich geht es auch nochmal um gerechte Daten. Ja, weil die KI kann ja auch durchaus ungerecht werden gegenüber Frauen. Aber
inwiefern?
Inwiefern? Ja, weil eine KI natürlich so dumm ist wie die Daten, die sie bekommt. Und wenn die Daten natürlich von Männern erhoben werden in den klinischen Studien, dann rechnet die KI das natürlich dementsprechend hoch und der Fehler potenziert sich. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf das eigentliche Thema Technologie und Medizin. Ob jetzt Frauen oder Männer, es ist eigentlich egal. Ja, das ist wichtig, dass wir in Deutschland merken, dass diese Themen zusammengehören. Und da sehe ich ja auch das ZEG. Also wir arbeiten ja schon von der ersten Minute an, seitdem es das ZEG gibt, zusammen, weil hier in NRW auch erkannt worden ist, dass man eben sowas wie eine zentrale Stelle benötigt für die Weiterentwicklung dieses extrem wichtigen Themas. Und so war und ist NRW in vielen Bereichen eben auch Vorreiter durch die vielen tollen Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir zum Beispiel für den öffentlichen Gesundheitsdienst die Plattform schon vor 15 Jahren verfügbar hatten. Die hätte uns jetzt sehr nutzen können in der Pandemie.
Schauen wir doch gerne auch mal auf Ihre aktuellen Themen. Sie leiten zum Beispiel das Projekt Digitalradar Krankenhaus, auch das Interop Council bei der Gematik. Können Sie in irgendeiner Form die Themen eingrenzen, die Sie derzeitig umtreiben?
Ja, es ist immer die Interoperabilität, also immer die Technologie und die Kooperation zwischen Menschen, die die Technologie benutzen. Und das weltweit. Und deswegen sind wir auch jetzt bei den neuen EHDS, also European Health Data Space Projekten dabei. Da ist das Projekt X-Share hervorzuheben, wo wir versuchen eben die Patientenakte, also die MyHealth@EU-Akte zu spezifizieren und dann dementsprechend auch die Daten auszuleiten für die Forschung. Und die anderen Projekte sind alle rund um Interoperabilität in Forschungsnetzen. Wir haben das Projekt NFDI for Health Wir arbeiten bei genom.de mit, bei der Medizininformatik-Initiative haben wir die Architektur entwickelt. Und im NUM, das ist das Netzwerk der Universitätsmedizin, was ja ursprünglich für die Corona-Pandemie ins Leben gerufen worden ist, haben wir auch den sogenannten Gecko-Datensatz entwickelt. Das heißt, einen einzigartigen Datensatz, der eben von den Forschern angewendet wird, damit man Daten harmonisiert erhebt und dementsprechend auch auswerten kann. Also wir gehen jetzt im Moment in Deutschland so weit, dass wir nicht nur Daten und Metadaten spezifizieren, sondern auch hier die ersten Auswertungen auf sogenannten Forschungsdatenplattformen, hier unser FDPG, Auswertungen machen können. Man kann also wirklich die Fragen stellen, die man schon immer hatte als Wissenschaftler, aber auch als Bürger, um Korrelationen zwischen Daten, die man hat. Wir haben zum Beispiel 600 Millionen Labordaten in unserer Forschungsdatenplattform der Universitätskliniken und schon allein auf Labordaten kann man hervorragende Fragen beantworten. Zum Beispiel seltene Erkrankungen wie die Phenylketonurie. Das sehe ich in den Labordaten. Ne?
Genau. Können Sie da einmal konkrete Beispiele oder Bereiche nennen, um das Ganze nochmal ein bisschen begreifbar zu machen?
Ja, genau. Also im Prinzip im Moment ist es so, dass wir uns ganz besonders um die Seltenen kümmern. Wir haben ein Register aufgebaut mit so einem Standarddatensatz, der auch europäisch eben konformant ist, also dass der harmonisiert ist. Und natürlich die onkologischen Erkrankungen, das werden ja gerade die großen Krebszentren erweitert. Da ist auch Berlin dabei. Wobei alles, was ich mache und tue und was wir auch in meiner Gruppe, wir sind 25, machen, ist immer für ganz Deutschland oder für ganz Europa oder sogar für die ganze Welt, weil wir eben weltweit international bei HL7, das ist diese Standardisierungsorganisation, mitarbeiten und hier die Standards erarbeiten und weiterentwickeln. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Also es geht nicht um den einzelnen Standort, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir hier uns in Deutschland zusammentun, hier gemeinsam mit den klugen Köpfen stark sind, um die Krankheiten zu heilen, die es vielleicht heute noch gar nicht, die heute vielleicht noch gar nicht heilbar sind oder die gar nicht erkannt werden, weil wir sie nicht sehen, weil seltene Krankheiten zum Beispiel gar nicht dokumentiert werden in Deutschland.
Hätte ich jetzt abschließend noch eine Frage, die ja durchaus viel Spielraum zulässt, aber wie ich finde, sehr interessant ist, ob Sie einen Wunsch haben für die Earth-Szene, für die nähere, aber auch fernere Zukunft.
Ja, da habe ich natürlich einen Wunsch. Und zwar, ich möchte, dass wir nicht mehr so sehr über das Geld reden und nicht mehr so sehr darüber reden, ob eine Kasse irgendwas bezahlt oder nicht bezahlt und dann irgendwelche Dokumente hin und her schickt zu unseren Ärzten, die wir sowieso bald nicht mehr so vollzählig haben wie heute, sondern dass man hier kooperativer miteinander umgeht und wertschätzender. Und dass jetzt die Medizin in den Vordergrund tritt und nicht mehr die Abrechnung. Da muss es digitale Lösungen geben, wo man einfach kurze Checklisten ausfüllt, ja, und dann wird etwas abgerechnet oder nicht. Und nicht dieser unglaubliche Dokumentenwust, den auch niedergelassene Ärzte mitmachen müssen, um einfach die richtige Therapie geben zu können und auch vergütet zu bekommen. Dasselbe gilt für die Krankenhäuser, die ja viele, viele Rechnungen gar nicht mehr bezahlt bekommen von den Krankenkassen. So geht das nicht weiter. Da verpufft so viel Energie und Geld. Da müssen wir mal ganz neu denken. Genau, das wäre mein Wunsch. Ja, nicht nur für die Zukunft, sondern sofort bitte. Arbeitet mal zusammen, nicht gegeneinander.
Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch, den wir als ZTG nur unterstützen. Dass es einfach um die Sache geht, damit wir Digitalisierung für das Gesundheitswesen nutzen können. Vielen Dank, Frau Thun, für das nette Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, danke schön. Tschüss.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.